Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondl einen schönen guten Resttag wünsche ich Ihnen. Kultur heute, das sind unter anderem die erstaunlichen Wandteppiche der norwegischen Künstlerin Hanna Ryggen in der Frankfurter Schirnkunsthalle. Neu im Kino ist der Dokumentarfilm Heimat ist ein Raum aus Zeit. Und neu in Dresden sind die königlichen Paraderäume Augusts des Starken im Residenzschloss. Am Samstag werden sie eröffnet. Diese königlichen Paraderäume waren, wie der Name schon andeutet, das prunkvolle Herzstück der Residenz. Ihre Rekonstruktion ist also sozusagen die Krönung des wiederaufgebauten Dresdner Schlosses. Höfische Repräsentationskultur der Barockzeit par excellence. Marion Ackermann ist die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, als August der Starke diese Paraderäume bauen und einrichten ließ, dauerte das ungefähr 2 Jahre, von 1717 bis 1719. Die Rekonstruktion wurde 1997 beschlossen und ist jetzt, also mehr als 20 Jahre später, fertig geworden. Warum, Frau Ackermann, dauerte das eigentlich so viel länger als damals?
Ja, wir haben uns ehrlich gesagt gefragt, wie sie das damals in 2 Jahren haben schaffen können, angesichts der Dinge, die alle dort realisiert wurden. Viele der Techniken oder der Materialien waren einfach so nicht mehr verfügbar. Mhm. Allein wenn Sie an die Spiegel denken, es sollten die Spiegel wiederhergestellt werden, die man damals verwendet hat, nämlich mit Quecksilber, die diesen ganz besonderen Tiefenglanz haben. Das Wissen musste richtig aus ganz Europa zusammengetragen werden.
Ja, und es waren wahrscheinlich auch aufwendige Recherchen notwendig, um überhaupt zu wissen, wie alles aussah. Musste denn alles rekonstruiert werden oder konnte 1945, als das Schloss zerstört worden ist, noch irgendetwas gerettet werden aus den Paraderäumen?
Es sind noch Teile da, auch in den Außenwänden gibt es immer noch Reste und Überreste, die man verwenden konnte. Vor allem aber konnte kurz vor der Bombardierung Dresdens ein ganz wesentlicher Teil des Mobiliars und auch des Porzellans und so weiter gerettet werden und ausgelagert werden. Und das ist das Schöne, dass auch wenn in der Hülle vieles rekonstruiert werden musste, dass aber im Innenleben alles Original ist, was man dort sehen kann. Anders als in Versailles, wo man sagen kann, die haben mehr die Hardware, wir haben mehr die Software im Original.
Ja. Ja, ist gut, dass Sie Versailles erwähnen. August der Starke wollte mit dieser Parade-Suite ja damals mit den ganz Großen in Europa auch rivalisieren, eben den Kaiser- und Königshöfen von Versailles und Wien. Was ist denn das Besondere an seiner dekorativen Machtinszenierung, an der von August dem Starken? Ging es ihm damals darum, speziell sächsische Barockkunst zu präsentieren oder sah er sich da als Repräsentant einer europäischen Kultur?
Er sah sich als Repräsentant einer europäischen Kultur. Er war ja zum einen auch Herrscher über Polen und Litauen, aber vor allem wollte er sich etablieren und seinen Herrscheranspruch noch weiter ausbauen im Hinblick auf die Länder Italien, Frankreich, Spanien. Aus diesen Ländern versuchte er auch die Möblierung zu bekommen für die Innenräume.
Am Wochenende werden die rekonstruierten Paraderäume eröffnet. Ist denn jetzt, Frau Ackermann, tatsächlich alles wieder so wie damals im 18. Jahrhundert? Was genau ist zu sehen? Was sind die Paradestücke in den Paraderäumen?
Also grundsätzlich muss man vielleicht nochmal sagen, dass das Residenzschloss ja als ein moderner Museumsbau errichtet worden ist und dass die Teile der rekonstruierten Partien nur Teile sind. Und da hebt sich besonders hervor das Audienzgemach und das Schlafgemach. Also das war ja damals so nach dem Zeremoniell, dass in den beiden Vorzimmern bestimmte Menschen dann je nach Rang stehen bleiben mussten und dann einige das Audienzgemach betreten konnten. Und in diesen Bereichen hat man nochmal einen besonderen Augenmerk drauf gerichtet. Die Wandbespannungen, das Bett, den Audienzstuhl, auch die Deckengemälde. Man hat die Deckengemälde rekonstruiert auf Grundlage der Fotos, die man aus dem hitlerschen Farbdiararchiv von 1942-1944 hatte, was ja ein wahnsinnig abenteuerlicher Vorgang ist. Ja. Und das Turmzimmer, das ist auch besonders schön. August der Starke hatte das eingerichtet, um den Hochzeitsgästen 1719 die Pracht des Silberschatzes vor Augen zu führen. Und sein Sohn hat es dann später durch das weiße Gold Sachsens ersetzt, nämlich durch das Porzellan. Ja. Und das ist ein ganz großartiger Raum geworden.
Das ist das Porzellankabinett. Ja. Über Sinn und Zweck originalgetreuer Rekonstruktionen von historischen Bauten wird ja seit einigen Jahren ziemlich kontrovers auch diskutiert. Warum, Frau Ackermann, war es wichtig, die Dresdner Paraderäume wieder herzustellen?
Ja, also grundsätzlich ist es ein ganz wichtiger Beitrag zu der Diskussion um die Rekonstruktion, denn es geht hier nicht nur darum, Illusionen zu erzeugen, sondern es geht darum, wirklich die handwerkliche Kunst auf Grundlage auch originaler Materialien wieder umzusetzen. Das erinnert eigentlich eher an die japanische Ästhetik, wo man durchaus Tempel wieder aufbaut oder sogar bewusst zerstört, um sie wieder aufzubauen, um das Wissen, um die Techniken nicht zu verlieren. Und was auch sehr besonders ist, dass man eben sich entschieden hat, das als modernen Museumsbau anzulegen und die Frage dessen, was eigentlich authentisch ist, gar nicht so eindeutig beantworten kann. Im Grunde entsteht eine Art offener Diskursraum, ein Dialog zwischen den rekonstruierten Teilen und der originalen Innenausstattung, eher als eine Art Vorschlag für die Fantasie des Betrachters.
Fantasie und Rekonstruktion. Die Direktorin der Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, war das über die rekonstruierten Paraderäume des Residenzschlosses, die am Wochenende eröffnet werden. Und besuchen können Sie die mit ein bisschen Fantasie auch beim Radio hören. Am Samstagvormittag gibt es hier im Deutschlandfunk ab 9.10 Uhr im Wochenendjournal 50 Minuten Reportagen und Berichte aus dem Dresdner Residenzschloss, auferstanden aus Ruinen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Darauf kommt es bekanntlich ja an im Leben. Und so war es auch bei Paul Badura Skoda. Als junger Pianist hatte er 1950 die unverhoffte Chance, bei den Salzburger Festspielen aufzutreten. Das Debüt wurde ein Triumph und Paul Badura Skoda, einer der bedeutendsten Pianisten weltweit. Noch mit 90 Jahren gab er Konzerte. Mit 91 ist er jetzt in Wien gestorben. Michael Schmidt erinnert an ein erfolgreiches und erfülltes Künstlerleben.
Ich wollte ursprünglich nicht Pianist werden. Ich habe die Musik geliebt, aber ich habe mich immer sehr, so wie mein sehr früh verstorbener Vater, für Technik, für Mathematik, für Physik interessiert und wollte Ingenieur oder technischer Forscher werden. Also wäre ich nicht Pianist, wäre ich heute wahrscheinlich Atomwissenschaftler und würde die Geheimnisse der Atome ergründen.
Obwohl er eigentlich nicht Pianist, sondern Forscher werden wollte, fing der junge, am 6. Oktober 1927 in Wien geborene Paul Badura Skoda schnell Feuer. Einen wichtigen Einfluss auf Badura Skodas musikalische Initiation, ja auf seine Entscheidung zum Musikerberuf, hatte die Erfahrung der Kriegszeit, wo Musik zur existenziellen Seelennahrung wurde.
Gerade durch die Kriegsereignisse, da haben wir gemerkt, dass in der Musik ist etwas, was alle Zeiten, alle Kriegszeiten überdauert. In solchen Zeiten, wo man täglich vom Tod bedroht ist, spürt man das, glaube ich, viel mehr als in den heutigen Zeiten.
Im Zentrum des umfangreichen, in über 200 Einspielungen dokumentierten Repertoires Paul Badura Skodas stand die Klaviermusik Mozarts, Beethovens und Schuberts. Schon früh wandte er sich der historisch informierten Aufführungspraxis zu und wurde für seine Aufnahmen auf alten Instrumenten hoch gelobt. Große Bedeutung erlangten die zahlreichen Studioaufnahmen Paul Badura Skodas, in denen er die Klaviersonaten Mozarts, Beethovens und Schuberts mehrfach sowohl auf dem modernen Flügel als auch auf historischen Tasteninstrumenten einspielte. Die vielen Schallplatteneinspielungen dokumentieren seinen besonderen, gesanglich durchsichtigen Klavierstil. Einen hohen Stellenwert hatte für Badura Skoda auch die Lehrtätigkeit, bis 1993 an der Wiener Musikhochschule und bei Meisterkursen in aller Welt. Geradezu sprichwörtlich war dabei sein Humor, oft verbunden mit einem ironischen Augenzwinkern auf den Beruf des Pianisten.
Also ich würde jedem jungen Pianisten sagen, werden Sie Computertechniker, aber bitte werden Sie nicht Pianist. Sie haben überhaupt keine Chance. Wo man hinkommt, ist ein Pianist. Ich komme in mein Büro, ich mache den Kleiderkasten auf und heraus kommen zwei Pianisten, die sagen, nehmen Sie mich in das Management. Dann schaue ich, gehe ich zum Schreibtisch und unter dem Schreibtisch ist noch einer.
Musik Zusammen mit seinem Pianistenfreund und langjährigen Duopartner Jörg Demus widmete Paul Badura Skoda sich in zahlreichen Konzerten und Aufnahmen der Musik für Klavier zu vier Händen, darunter auch der Militärmarsch in D-Dur, Deutschverzeichnis 733 von Franz Schubert. Eine tiefe Künstlerfreundschaft verband ihn zudem mit dem Geiger David Oistrach, mit dem er 1974 Schuberts Violinsonate in G-Moll, Deutschverzeichnis 408, aufnahm. Mehr als 6 Jahrzehnte war Paul Badura Skoda auf den Konzertpodien der Welt zu Hause. Der österreichische Pianist, Dirigent, Komponist, Musikwissenschaftler, Herausgeber und Sammler alter Instrumente konnte auf ein erfülltes und erfolgreiches Künstlerleben zurückblicken. Auch in hohem Alter noch vermittelte er auf begeisternde und unterhaltsame Weise sein Wissen in Meisterkursen und Gesprächskonzerten an die Nachwelt.
Es ist nichts Falsches zu glauben, dass klassische Musik ist. Das ist mir zu ernst, davon verstehe ich nichts. Da muss man ja eine besondere Bildung und Einführung haben. Klassische Musik spricht vor allem Kinder an, die bestimmt noch keine Einführung haben. Ja, sie spricht sogar Hunde und Katzen und Papageien und andere Vögel an.
Der österreichische Pianist Paul Badura Skoda ist mit 91 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Michael Schmidt war das. Heimat ist ein Raum aus Zeit. So heißt ein Film von Thomas Heise, der in den vergangenen Monaten einen Preis nach dem anderen gewonnen hat, unter anderem den Deutschen Dokumentarfilmpreis. Die Heimat im Titel lässt es schon vermuten, es ist ein sehr deutscher Film. Ein Film über die Geschichte einer Familie.
18. Januar 1942. Meine Teuren, also es hat uns erreicht. Ohne vorherige Anvisierung mussten wir in 3 Stunden gepackt sein und befinden uns jetzt im Sammelraum vor dem Abtransport. Wohin wir geschickt werden, wissen wir noch nicht. Diesen Kartenbrief muss ich hinausschmuggeln. Man wird behandelt wie Kriegsgefangene. Vorläufig bin ich nur mit Elsa hier. Pepperl ist nicht mit. Entschuldigt, wenn ich so schließe. Ich schreibe diese Zeilen stehend zwischen einem Matratzenlager in einem 3-fenstrigen Schulzimmer, schlaflos zwischen 200 Personen. Sowas habe ich mir nicht vorstellen können.
Ein Ausschnitt war das aus dem Film Heimat ist ein Raum aus Zeit, der jetzt in die Kinos kommt. Katja Nikodemus hat ihn schon in voller Länge gesehen. Hallo Frau Nikodemus.
Hallo.
Ein Brief aus dem Jahr 1942 haben wir da gerade gehört. Und überhaupt basiert der Film ja auf Schriftstücken. Was für eine Geschichte erzählt er damit?
Ja, der Film erzählt die Geschichte einer deutschen Familie, seiner deutschen Familie, nämlich Thomas Heises Familie. Und das ist eine Geschichte, die sich wirklich über 100 Jahre hinweg erstreckt, kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs bis in die Gegenwart. Und der Bogen führt eben von Thomas Heises Großeltern väterlicherseits eben über 2 Weltkriege hinweg bis in den Alltag der DDR und in unsere Gegenwart. Und das Interessante ist eigentlich, dass die großen Daten, ja, also Kriegsbeginn, die Kriegsenden, Mauerbau, Mauerfall, all das, das wird nicht markiert, sondern all das ist einfach da, manchmal auch in einem Nebensatz, in einer Postkarte. Und das Material des Films, wir haben es ja eben auch im Ausschnitt gehört, das besteht fast ausschließlich aus privaten Zeugnissen, Briefen, Tagebucheinträgen. Und am Anfang dieser Chronik stehen eben Thomas Heise, jüdische Großmutter Edith aus Wien und sein Großvater Wilhelm aus Berlin. Und mit ihren Briefen beginnt dann, kann man sagen, ein Fluss der Worte in der Zeit, und das wird dann eben auch zu einer gesamtdeutschen Geschichte.
Aber nun lebt ein Film ja bekanntlich nicht nur von Worten, sondern vor allem von Bildern. Wie bebildert Heise diese Texte aus dem Familienarchiv?
Ja, Kino sind Bilder, aber es sind eben auch erstmal auch die Bilder im Kopf. Und das Tolle ist eben, dass Thomas Heise, wir haben auch eben seine Stimme eben gehört, dass Thomas Heise all diese privaten Zeugnisse seiner Familie selbst vorliest. Und dadurch bekommt der Film einerseits einen sehr persönlichen Klang und Sound, aber eben auch irgendwie auch was Objektives. Und Heise hat ganz bewusst darauf verzichtet, ja, dieses Material zu dramatisieren, weil das Drama erzählt sich davon ganz allein. Also es geht dann eben um die Erfahrung von Krieg und Wiederaufbau, Deportation, von Dissidenz, von Liebe, auch ganz banalen Ehekrächen, Studium, Alltag, Eltern, die ewige Rebellion der Kinder. Und das bebildet er einerseits mit Familienfotos natürlich auch, aber meistens zeigt er eben assoziative Bilder, die gar nichts mit dem Vorgelesen zu tun haben. Also Landschaften im Osten, die Wiener Straßenbahn, wenn es um seine Urgroßmutter in Wien geht, aber auch verfallene NVA-Kasernen, Rangierbahnhöfe, deutsche Wälder in ihrer ganzen Banalität der ostdeutschen Birken. Und diese Bilder werden eben dann zu einem Resonanzraum für Heises Stimme, aber eben auch zum Resonanzraum der deutschen Geschichte. Und den können wir auch mit den Bildern unserer Köpfe füllen oder mit unseren eigenen Familiengeschichten.
Mhm. Heimat ist ein Raum aus Zeit. Also schon der Filmtitel bietet ja eine Definition dieses urdeutschen Begriffs der Heimat. Inwiefern ist denn der Film insgesamt ja ein Beitrag zu der immer wieder aufflackernden Debatte darüber, was das denn sein soll, Heimat?
Ja, und was soll, vor allem soll ein deutscher Heimatfilm sein, ne? Das ist ja auch schwer belegt, und der Begriff Heimat ist ja bei uns wirklich auch, wird oft ideologisch überformt, ist extrem aufgeladen. Aber das Interessante ist eben, hier geht es um einen deutschen Heimatbegriff, der zwangsläufig von vornherein offen ist für Widersprüche. Also es geht auch um die Unmöglichkeit, diese Widersprüche restlos aufzulösen. Da macht der Film gar keinen Hehl draus. Und ein Beispiel zu nehmen, also es gibt eine zutiefst beeindruckende Szene in dem Film, fast so, ja, man kann sagen, eine Art Zentrum, ist eine mit Schreibmaschine geschriebene Nazi-Liste. Es ist die Liste eben der Menschen, die in Wien deportiert wurden, Anfang der 40er Jahre, und ein schreckliches Dokument der deutschen Vernichtungsbürokratie. Und Heises Kamera fährt diese Liste irgendwann plötzlich 20 Minuten lang ab, während eben die Briefe der jüdischen Verwandten vorgelesen werden, die ihren Alltag beschreiben, die Restriktionen, die Schikanen. Davon handelte ja auch der Ausschnitt, den wir eben gehört haben. Aber durch diese Kamerafahrt bekommen all diese Namen, die wir sehen, plötzlich Schicksale, werden Schicksale und haben bekommen eine große Würde. Und weil Thomas Heise sich diesem Abgrund der deutschen Geschichte so konsequent stellt, kann er aus diesen privaten Bildern eines Jahrhunderts dann wieder auch einen zum Teil positiven Heimatbegriff entwickeln. Das fand ich das Faszinierende.
Ja, klingt tatsächlich faszinierend. Vielen Dank. Katja Nikodemus war das über Thomas Heises Dokumentarfilm Heimat ist ein Raum aus Zeit, ab heute in den deutschen Kinos. Norwegen ist dieses Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Wer braucht da noch Thomas Cook? Zumindest die literarische Reise in den hohen Norden geht im Oktober ganz einfach mit dem Zug. Und ab heute schon ist in Frankfurt Kunst aus Norwegen zu sehen. Die Schirn zeigt die gewebten Manifeste der 1970 gestorbenen Textilkünstlerin Hanna Rügen. Auf einem abgelegenen Hof an der norwegischen Küste webte sie Wandteppiche. Viele haben eine dezidiert politische Botschaft und wirken auch heute noch oder wieder überraschend aktuell. Anne Seidel berichtet.
Mit Benito Mussolini machte Hanna Rüggen kurzen Prozess. Sie verbannte den italienischen Faschisten in die Ecke eines Wandteppichs und ließ ihm dort von einem äthiopischen Krieger einen Speer durch den Kopf rammen. Der Teppich war Rüggens wütender Kommentar zum Abessinienkrieg, zu Mussolinis Überfall auf das Gebiet des heutigen Äthiopien. Das Werk war 1937 auf der Pariser Weltausstellung zu sehen. Allerdings ohne den durchbohrten Mussolini-Kopf. Aus Angst vor der Reaktion Italiens hatten die Organisatoren einen Teil des Teppichs eingerollt. Sie hatten die politische Sprengkraft von Rüggens Werk erkannt, die dem unaufmerksamen Betrachter bis heute durchaus entgehen kann. Politische Manifeste, wer vermutet die schon auf einem Teppich? Dass sie mit ihrem Medium eine ungewöhnliche Wahl getroffen hatte, war wohl auch der Künstlerin bewusst.
Sicher würden so manche mich am liebsten strangulieren, wenn ihnen dämmert, worum es bei den Wandteppichen eigentlich geht. Ich werde verbannt und ewig abgeschoben in die Museen für angewandte Kunst, aber dort wird mein Weg nicht enden. Ich bin eine freie Künstlerin.
Tatsächlich wurde Rüggens Werk zeitweise als Kunsthandwerk rezipiert. Die Ausstellung in der Schirn korrigiert das zu Recht und würdigt sie als wichtige Künstlerin der Moderne. Zu sehen sind 25 monumentale Teppiche. Alle zeigen Menschen, mal als Ganzkörperfiguren, mal in Form von Körperteilen, Händen oder Köpfen. Im Hintergrund Landschaften und Interieurs oder abstrakte Flächen und Muster. Ihre Teppiche zeigen die grausamen Taten von Faschisten und Nationalsozialisten. Später kritisierte die Künstlerin das militärische Engagement Norwegens in der NATO oder den Vietnamkrieg.
Heute Abend sagten sie, die Südvietnamesen sollten 370 Millionen Dollar an die USA bezahlen. Das ist großartig. Das Volk soll dafür bezahlen, dass die USA Giftstoffe auf über 8 Millionen Hektar versprüht hat, sodass dort nichts mehr angebaut werden kann. Die Armen sollen mit Geld, Blut und Tränen zahlen. Ja, die Welt ist nicht besser geworden als früher.
Dennoch, Rüggens Werk ist kein politisches Pamphlet. Es ist viel mehr als das. Der Wunsch nach einer gerechteren Gesellschaft und nach einem friedlichen Leben im Einklang mit der Natur durchwirkt ihre Teppiche. Immer wieder klingen auch große philosophische Fragen an, nach dem Wesen der Liebe oder dem ewigen Kreislauf des Lebens. Rüggen trennte nicht zwischen Politischem und Privatem. Die Gleichberechtigung der Frau in einer von Männern dominierten Gesellschaft thematisierte sie genauso wie ihre eigene Rolle als Mutter. Letztere beschäftigte sie in der Arbeit Mutterherz. Aus rosaroter Wolle webte Rüggen ein ikonisches Porträt der Mutterschaft. Sie selbst schrieb über diese Arbeit:
Das Herz einer Mutter wird so groß. Sie selbst verschwindet. Das Kind steht an erster Stelle. Ein Blitz schlägt ein. Das Herz zerbricht. Die Mutter ist tief, tief unten. Einsam. Alle sind einsam. Die Mutter richtet sich auf. Sie trägt, was sie tragen muss.
Auch stilistisch lassen sich Rüggens Teppiche in keine Schublade stecken. Manches erinnert an traditionelle Volkskunst, anderes an den sozialistischen Realismus, wieder anderes an Künstler wie Gauguin oder Picasso, deren Kunst sie schätzte. Auch Hanna Rüggen hatte einst als Malerin angefangen, dann aber den Pinsel gegen den Webstuhl getauscht, um ihr ganz eigenes, eigenwilliges Werk zu schaffen. Hanna Rüggen glaubte an sich selbst und an die universelle Kraft ihrer Kunst. Die Zukunft sollte ihr Recht geben. Um ein Haar wäre ihr Hauptwerk dem Rechtsextremisten Anders Behring Breivik zum Opfer gefallen. Der imposante Wandteppich »Wir leben auf einem Stern« hing im Osloer Regierungsviertel, als Breivik dort 2011 seine Bombe zündete. Rüggens Teppich überlebte den Anschlag. Die Bombe hinterließ nur einen kleinen Riss, heute kaum noch sichtbar. Eine verblasste Narbe.
Enne Seidel berichtete über die Wandteppiche von Hanna Rüggen, zu sehen in der Frankfurter Schirn. Und hier im Studio ist jetzt Stefan Kolderhoff mit den Kulturnachrichten.
Irgendwie hätte die Sache schon früher auffallen können, dass ein wertvoller vergoldeter ägyptischer Sarkophag ausgerechnet im Jahr 2011 erstmals auf dem Kunstmarkt auftaucht, in dem der ägyptische Diktator Mubarak gestürzt wurde und im Land revolutionäres Chaos herrschte. Das Metropolitan Museum of Art hatte damit keine Probleme. Es kaufte das Kunstwerk aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert, 2017, bei einem bis heute unbekannten französischen Händler und musste ihn nun gestern an Ägypten zurückgeben, den Sarkophag. Krasse Unstimmigkeiten habe es beim Kauf gegeben, sagte Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance bei der Rückgabezeremonie. Im Februar hatten seine Beamten das Stück aus einer Ausstellung heraus beschlagnahmt, in der der Sarkophag ein zentrales Exponat gewesen war. Ermittlungen ergaben inzwischen, dass das Stück tatsächlich gestohlen worden war. Das Metropolitan Museum hat inzwischen beim Herkunftsland um Entschuldigung gebeten. Ein Konzert der linksorientierten Punkband Feine Sahne Fischfilet, FSF, in Berlin hat ein Nachspiel für die Band und den Veranstalter. Der soll nämlich für Konzerte in der Zitadelle Spandau nicht mehr zugelassen werden. Das teilte das Büro des Kulturbezirksstadtrates Gerhard Hanke mit. Auch FSF solle dort nicht mehr auftreten dürfen, so der CDU-Politiker. Grund: Vor dem Konzert der Band aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich seit langem gegen Neonazis und einen Rechtsruck in Deutschland engagiert, sei eine ausdrücklich nicht genehmigte politische Veranstaltung durchgeführt worden. Auch sei aus der Besuchermenge heraus Pyrotechnik eingesetzt worden, teilte Hanke mit. Vor der Bühne sei Alkohol in Glasflaschen ausgegeben und außerdem sei eine große Anzahl an Aufklebern verteilt worden. Die Ereignisse hat das Bezirksamt auf Anfrage der AfD-Fraktion aufgelistet. Die Partei hatte zuvor schon versucht, das Konzert ganz zu verhindern. Feine Sahne Fischfilet sind derzeit eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands. Und ganz kurz noch, Sie haben es in den Nachrichten gehört, Jacques Chirac, der ehemalige französische Präsident, ist heute gestorben. Er war nicht in erster Linie Kulturpolitiker, trotzdem verbindet man mit ihm auch das Musée du Quai Branly in Paris. Chirac hat es 2006 eröffnet und damals einen neuen Umgang mit äußereuropäischen Kulturen gefordert.
Dankeschön, Stefan Kolderhoff. Und damit ist Kultur heute zu Ende. Mein Name ist Katrin Hondl. Danke fürs Zuhören. Und vorauseilend auch fürs Weiterhören. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Nachrichten und den Informationen am Abend. Darin unter anderem ein ausführlicher Nachruf auf den früheren französischen Präsidenten Jacques Chirac.